Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Mein Name ist Raoul Semmler, ich bin seit Anfang 22 bei der letzten Generation, bin in der Fundraising AG und bei der Promi-Vernetzung und mache diesen Podcast. Und zusammen mache ich ihn normalerweise mit Lina, die ist gerade im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen wird diese Folge ein bisschen anders als die anderen Folgen. Ich habe lange mit Ronja über Gerichtsprozesse gequatscht und was da so auf einen zukommt. Und Ronja selber hat dann noch mit Antonia geredet, die nämlich freigesprochen wurde in Rostock. Aber hört doch selbst. Ich weiß noch, du hast ja damals von Raphael mit übernommen, die Aufgabe, quasi Leute aus der Bewegung zu interviewen immer für die Folge. Und Raphael hat immer so witzig angefangen mit, Ronja, wo erwische ich dich denn gerade?
Ja, du erwischst mich gerade zu Hause in meinem Zimmer in Regensburg.
Und ich höre ein bisschen, du bist verschnupft. Wo bist du gesundheitlich gerade? Anfang, Ende der Erkältung?
Eher am Ende der Erkältung. Also ich lag gestern viel im Bett und mittlerweile ist die Erkältung mehr von der Nase noch in den Hals gerutscht und zum Husten. Und das ist meistens die letzte Station. Also es ist immer so Halsschmerzen, Schnupfen, Husten und dann geht es meistens vorbei. Also ich denke noch 1-2 Tage und dann sollte ich wieder komplett fit sein.
Cool, ich drücke die Daumen dafür. Wo du Station sagst, wir drehen uns heute auch ein bisschen um Station oder einzelne Stadien, weil wir wollten heute mal reden über Gerichtsprozesse und wie das überhaupt genauso abläuft. Also wirklich diese vielleicht fremdartige, vielleicht auch für einige langweilige, aber auch für Menschen wie du und mich, für dich und mich, ultra spannende, glaube ich, Vorgänge, die da so passieren. Und ich bin da drauf gekommen, weil erstens Jalina im Urlaub ist und zweitens, und dann quasi, ja, wie füllen wir diesen Teil? Und zweitens dann die Frage, und ich zweitens gelesen hatte auf Instagram, dass du einen Prozess hattest in Berlin, wo du dich selbst verteidigt hast zum ersten Mal, also keine Anwältin dabei hattest und dass das auch für dich eine krasse Erfahrung war. Das vielleicht erstmal so zum Einstieg. Magst du davon ja mal ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Also es ging um eine Straßenblockade in Berlin, an der ich mich letzten September beteiligt habe, zu Beginn der letzten Herbstprotestphase in Berlin. Und ja, ich habe ja jetzt dann schon ein paar Gerichtsprozesse erlebt und hatte entweder einen Anwalt, eine Anwältin oder jemand anderes dabei, der mich verteidigt hat als Laienverteidigung. Und habe in Regensburg jetzt auch sehr viele Gerichtsprozesse mir angeschaut. Deswegen hatte ich so das Gefühl, okay, ich glaube, ich kann mich jetzt selbst verteidigen. Hatte auch ein Prozesstraining vom RATS, von dem Verein, der uns bei diesen Geschichten unterstützt, besucht. Und dann bin ich in diesem Gerichtssaal und dachte mir, okay, ich habe mich vorbereitet. Ich habe irgendwie eine Einlassung geschrieben und mir Beweisanträge rausgesucht, die ich einbringen möchte.
Da kommen wir noch drauf, was das alles ist.
Genau.
Für alle Leute, die schon jetzt ausgestiegen sind.
Genau, können wir gleich noch genauer drüber reden. Und ich glaube, das, was den Prozess so krass gemacht hat, war, dass ich, als ich mich gerade hingesetzt hatte, so mein Laptop aufgeklappt, da hat die Richterin die Zeugen belehrt und dann plötzlich sich unterbrochen, schaute mich an und sagte, packen Sie sofort den Laptop weg. Machen Sie sofort den Laptop aus. Und ich war so, wow, okay, was geht jetzt? Hab den dann mal so langsam zugemacht, weil ich dachte, okay, ich deeskaliere die Situation erstmal. Hab dann nachgefragt und sie war so, ja, nee, Laptops sind nur für Verteidiger in Ordnung. Sie hat da schlechte Erfahrungen gemacht, ich soll das ohne Laptop machen. Und dann gab es so ein kleines Hin und Her, weil ich dann halt gesagt habe, ich brauche einfach diese Unterlagen, damit ich mich verteidigen kann.
Ja.
Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich eine halbe Stunde habe, um die Sachen auszudrucken. Und dann können wir den Prozess machen. Aber das war irgendwie schon direkt zu Beginn so eine Verunsicherung. Und ich bin sehr froh, dass ich mittlerweile ein bisschen eine Art von Übung und Routine habe, dass ich das dann irgendwie wegstecken konnte, weil ich glaube, vor einem halben Jahr hätte mich das so komplett aus der Bahn geworfen. Ja, es kam dann noch so eine Situation, wo sie sich später noch beschwert hat, dass ich was getrunken habe, weil ein Gerichtssaal ist ja ein ehrwürdiger Raum, da wird nicht gegessen und getrunken. Ja, es war ein bisschen aufwühlend dann.
Krass. Erstmal zu dieser Situation mit dem Laptop. Hast du da auch überlegt, einen Antrag zu stellen? Weil man kann ja auch bei allen Sachen irgendwie im Gerichtssaal Anträge stellen und dann kann so eine richtende Person dann irgendwie sagen so, ja, nee, möchte ich nicht. Und dann kann man aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ja, ich möchte dazu einen Gerichtsbeschluss, der dann sozusagen ja auch anfechtbar ist über höhere Instanzen.
Ja, ich glaube, da war dann eben der Punkt, wo man gemerkt hat, dass ich keinen so einen juristischen Background habe, weil ich in dem Moment da nicht drüber nachgedacht habe. Ich war da auf der menschlichen Ebene und dachte mir, okay, ich versuche irgendwie sie auf der menschlichen Ebene abzuholen und habe gar nicht daran gedacht, dass ich ja dieses juristische Mittel auch habe. Es hat mir dann jemand im Gang gesagt, ein Anwalt, der die Person, die vor mir dran war, verteidigt hat, hat dann gesagt, oh, das muss unbedingt ins Protokoll, weil dann können wir das später in der Revision oder genau, kann man das nochmal anfechten später. Aber da war der Moment dann schon vorbei. Und ja, ich glaube, es ist manchmal schwierig, beides in einem zu sein, angeklagte Person und Verteidigung, weil ich ja irgendwie als angeklagte Person schon auch zeigen will, hey, ich bin ein vernünftiger Mensch und ich will nicht in diesen Kampf reingehen, aber als Verteidigung muss man manchmal auch eben die Mittel nutzen, die man hat. Und da fehlt mir, glaube ich, dann doch noch ein bisschen die Übung.
Ja, das verstehe ich total. Wollen wir mal, um die Leute noch mehr mit abzuholen, so mal von vorne bis hinten das Ganze durchgehen, so ein bisschen durchspielen, so was denn überhaupt diese Elemente sind? Also zumindest so in seiner kleinen Auswahl, so das kann jetzt hier kein Gerichtsprozesstraining sein, aber trotzdem ist es ja so ein kleines Schmankerl, so ein Teaser, würde ich mal so sagen.
Ja, voll gerne. Ich habe da auch so einen Ablauf, den benutze ich immer, wenn ich in einem Gerichtssaal sitze als angeklagte Person, damit ich so ein bisschen weiß, was kommt als nächstes. Und es beginnt eigentlich immer mit der Eröffnung, also dass die richtende Person reinkommt und sagt, hier, das Verfahren wird eröffnet, beziehungsweise manchmal ist es auch so, dass da noch Zeugen belehrt werden. Die Situation hatte ich auch schon, dass quasi alle, die später als Zeugen befragt werden, einmal reinkommen, dann sagt die richtende Person, sie sind als Zeugen geladen, sie müssen die Wahrheit sagen, wenn nicht, dann hat das Konsequenzen und dann gehen aber alle Zeugen nochmal raus, damit die quasi keine Informationen kriegen. Genau, dann wird eröffnet und
also keine Information heißt, dass sie ganz unbelastet da reingehen, ne?
Genau. Und dann werden die Personalien meistens festgestellt. Also nochmal die Personalien von der angeklagten Person eben, Name, Adresse, Geburtsdatum. Und die Anklageschrift wird verlesen von der Staatsanwaltschaft. Also das, was quasi angeklagt wird.
Voll. Bei der Adresse ist es bei mir immer so, weil ich habe auch schon Bedrohungen bekommen und du wahrscheinlich auch. Ich sag da immer gleich so, warten Sie mal kurz, ich gebe Ihnen die ich komme gern zu Ihnen an den Tisch oder es hat sich nicht geändert seit der Ladung, die man ja bekommt für den Gerichtsprozess.
Ja, ich versuche das mittlerweile auch meistens zu machen, dass die Adresse nicht öffentlich vorgelesen wird, weil es kann ja jeder in den Gerichtssaal und es muss nicht jeder Mensch wissen, wo genau ich wohne.
Voll. Das ist ja auch super, super zu wissen. Ne? So alles, was dort ist, ist öffentlich. Das heißt auch alles, was dort auch verlesen wird an einzelnen Aktenseiten oder so, das kann alles danach auch von uns veröffentlicht werden. Vorher ja nicht, wenn du so deine Akte gesehen hast. Aber das ist so ein kleiner Insider.
Genau. Und ich würde mal weitergehen. Wenn dann die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift verlesen hat, dann kriegt meistens die angeklagte Person das Wort. In dem Fall war das dann ich. Ich durfte dann eine sogenannte Einlassung machen, also mich zur Sache äußern. Da ist man sehr frei, du kennst das ja auch. Kann man von, ich sag irgendwie 2-3 Sätze zu, ich kann auch eine kleine Art von Rede halten, warum ich das mache, über die Motivation. Ich versuche mal beides so ein bisschen mit reinzubringen. Manchmal sagt man auch gar nichts zu dem Fall, um den es geht, zur genauen Straßenblockade, sondern nur allgemein zur Motivation. Warum machen wir das? Da kann man auch schön Klimafakten reinbringen und so. Weiß nicht, wie du das gerne machst.
Oh, ich bin da mittlerweile, ich versuche es meistens frei zu machen einfach, mache mir nur so ein paar Notizen und halte es dann recht frei, um da eine schönere, sag ich mal, Rede oder eine schönere Einlassung zu machen, das entscheide ich ganz, ganz unterschiedlich. Also es ist ja auch immer so, man kriegt ja auch vorher mit, so wie ist die richtende Person drauf, so, ne? Manchmal kommt schon vorher sowas, wie du sagst, irgendwie so krasse Beschränkungen. Also die kommen ja auch manchmal vorher, dass so irgendwie Leute müssen alle Personalien angeben, die ja in den Saal kommen. Alle müssen durchsucht werden, abgetastet werden. Du darfst vom Strick Zeug zum Banner, zum, keine Ahnung, Flyer, darfst du gar nichts in den Gerichtssaal nehmen oder keine Handys mitnehmen und so. Da fängt quasi auf die Repression, die Strafe, die Einschüchterung und die Machtpräsentation des Staates ja schon an.
Voll, das ist ja auch super willkürlich. Also ich finde, das ist schon auch ein spannender Exkurs für alle Leute, die auch mal in den Gerichtssaal zum Zugucken kommen. man wird ja am Eingang einmal durchsucht, das ist, glaube ich, überall so, dass man so wie am...
Nee, es ist nicht überall so, es ist nur bei politischen Verfahren, das ist nur bei uns so, sonst kannst du dich immer einfach so reinsetzen bei ganz vielen.
Ach, spannend, okay, dann, ich saß bisher nur in unseren Verfahren, also zumindest in Regensburg ist es unten auch so, dass man eigentlich immer einmal so gecheckt wird, bevor man überhaupt ins Gebäude reinkommt und ja, wie du gesagt hast, so, es gibt, ich hatte auch schon Verfahren, da mussten wir... dafür kämpfen, dass wir überhaupt unsere Trinkflaschen mit in den Raum nehmen durften, weil das könnte ja ein gefährlicher Gegenstand sein.
Hatte ich auch schon, ja.
Und es gibt aber auch Verfahren, da ist es irgendwie alles gar kein Problem. Da können Leute auch in Warnweste hinten drin setzen und irgendwie symbolisch Solidarität zeigen. Also es kommt wirklich ja, sehr darauf an, auch was unten abgenommen wird. Also das ist mittlerweile schon so ein Running Gag hier in Regensburg, dass wir an dem einen Tag, dass du keine Trinkflasche mit reinnehmen, am nächsten Tag schon, wenn sie aus Weichplastik ist. Und ja, das ist einfach sehr viel Willkür im Spiel.
Ja, Machtbeweis irgendwie, ja. Voll. Aber jetzt sind wir quasi, wir waren stehen geblieben, glaube ich, wo die Staatsanwaltschaft die Anklage verliest.
Also die Anklageschrift wird verlesen, genau. Also das ist das, was eben einem vorgeworfen wird. Da wird ganz kurz beschrieben, was dort passiert sein soll bei der Straßenblockade oder bei dem Vorfall, um den es geht. Genau, was quasi angeklagt wird, ob es Nötigung ist oder auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Dann hatten wir die Einlassung, haben wir schon drüber geredet, relativ freier Raum. Danach gibt es meistens noch Rückfragen, kommt drauf an. Also ich habe manchmal dann, oft ist es so, dass dann die richtende Person, wenn ich fertig bin mit meiner Einlassung, noch fragt, okay, das heißt, sie waren an dem Tag dort vor Ort und haben sich festgeklebt, weil die gerne nochmal für dieses wichtig, ob sie da quasi eine Art Geständnis zumindest zum Sachverhalt kriegen oder nicht. Manchmal kommen da auch keine Rückfragen. Und dann geht's eigentlich schon weiter, meistens mit den Zeugen, meiner Erfahrung nach.
Ja, voll. Also ich meine, manchmal kommt auch noch so, dass sie zu den Verhältnissen, zu den persönlichen Verhältnissen noch fragen, ne? Wie viel verdienst du? Was machst du beruflich? Hast du Kinder? Hast du Personen, um die du dich kümmern musst, also in Bezug auf Unterhalt und so? Das kann noch kommen,
das
ne?
Das stimmt.
Oder es kommt noch irgendwann.
Ja.
Es kann kommen, wann es will.
Voll. Ich glaube, in Berlin kommt es meistens genau an der Stelle. In Bayern habe ich die Erfahrung gemacht, kam es eher am Ende von der Beweisaufnahme, also nach den ganzen ZeugInnen und den Beweisanträgen und so. Das ist irgendwie immer ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, genau, so die wirtschaftlichen Verhältnisse, da kann man dann auch sehr frei entscheiden, ob man darauf eingehen und antworten möchte oder einfach sagt, ich mache keine Aussage. Das darf man auch.
Voll. Und du kannst ja eh immer, ne? Du kannst ja auch komplett schweigen.
Stimmt, ja. Also als angeklagte Person musst du auch gar nichts sagen. Aber genau, es gibt schöne Möglichkeiten, das Thema der Klimakatastrophe auch in den Gerichtssaal zu tragen, an vielen Stellen.
Voll, wo es ja auch vollkommen richtig ist. Ja, und dann gibt es die absurde, teils echt absurden, ne, ZeugInnenbefragungen. Kannst du da was über erzählen?
Ja, also meiner Erfahrung nach sind die meisten ZeugInnen die PolizistInnen, die an dem Tag des Protestes vor Ort waren. Also ich habe es ganz selten erlebt, dass tatsächlich auch Autofahrende, die betroffen waren, geladen wurden. Das ist dann natürlich nochmal anders spannend, irgendwie die Menschen nochmal zu begegnen. Und da kann man auch echt auch nochmal so manchmal Verständigungen machen. Also ich habe das auch schon erlebt. In meinem Fall waren nie Autofahrende geladen, aber bei Prozessen, wo ich zugesehen habe, dass dann auch wirklich gesagt wurde, hey, und es ging mir übrigens nicht darum, sie persönlich zu stören, sondern das ist eine politische Ebene. Und das natürlich bringt nochmal eine ganz andere Stimmung rein. Aber meistens sind es PolizistInnen, die dann ja irgendwie versuchen, aus ihrer Erinnerung zu erzählen, was da passiert ist. Meistens ist das aber schon so lange her, dass sie gar nicht mehr so viel Genaues wissen. Also vor allem in Berlin haben ja wirklich die meisten PolizistInnen viele Straßenblockaden miterlebt durch die Protestphasen. Ich habe es auch schon erlebt, dass sie einfach ihren eigenen Einsatzbericht vor sich liegen gehabt haben und dann danach erzählt haben, so was ihrer Erinnerung nach passiert ist. Und dann,
ja. Wo dann aber auch teilweise richtende Personen, und ich bin da auch so, wenn ich das irgendwie sehe, dass die irgendwie ihren Schriftsatz dabei haben, sage ich mal so, ja, sie sollen das aber schon aus Erinnerung erzählen. Dann gibt es auch noch so einen Sonderfall, dass die richtenden Personen dann oft auch so sind, dass sie sagen, dass sie auch Vorhaltungen machen. Also die haben ja eine Aussage vorher gemacht, die Polizisten, deswegen sind die ja auch in dem Prozess. Und dann kann man denen quasi nochmal vorlesen, was in ihrer Akte war, ist die Vorhaltung. Und dann können sie das quasi bestätigen oder wenn sie sozusagen die Aussage, die sie im Gericht machen, dass die davon sehr stark sich unterscheiden. Und sonst ist man so, ja, okay, sie haben aber damals was vollkommen anderes gesagt. Und was auch noch ein Sonderfall ist, also vielleicht ist es auch nur im Süden so, aber was ich oft hatte, war auch so, dass irgendwelche Kriminalbeamte da waren, die nur die Akte zusammengestellt haben oder die ganz am Ende der Blockade kamen oder so, die also gar nicht so viel sagen können, aber die haben die Akte zusammengestellt und es ist voll absurd, weil ich das schon oft erlebt habe, dass dann sich die richtenden Personen da voll drauf sagen, so ja, also es so übernehmen, als wären das Augenzeugenberichte.
Ja, total. Also das ist mir in Regensburg auch schon oft passiert, dass halt die Person, die irgendwie dann alles zusammenträgt, sogar eine Person, also die nie vor Ort war, sondern nur im Büro saß und quasi alle Akten zusammenführt und vielleicht noch ZeugInnen oder Betroffene dann per Telefon befragt hat, also Autofahrende, dass die dann geladen wird. Und das ist, also bei uns ist es dann meistens so eine Situation von, dass sich die richtende Person gefühlt selber manchmal fragt, warum diese Person jetzt als Zeugen geladen ist, weil
ja,
da gibt's halt nicht so viel Mehrwert raus, ja. Ja, was, also wenn dann die Zeugen quasi so erzählt haben, meistens fragt die Vorsitzende, also oder richtende Person viel nach, dann gibt's noch die Möglichkeit, dass eben die Staatsanwaltschaft und auch man selbst als angeklagte Person oder Verteidigung Fragen stellen kann. Da geht's dann...
Machst du das viel?
Manchmal. Also ich frag oft so dieses... nochmal nach, wie ihre Erinnerung war, wie wir uns verhalten haben, um quasi nochmal deutlich zu machen, dass wir, also von uns keine Gewalt ausgeht, dass wir friedlich sind, eher deeskalierend. Und wenn in Berlin wird ja gerne auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt. Und da ist ja oft so die Frage, wie viel Kraftaufwand es dauert, um uns zu lösen. Das kann mit reinspielen. Und da frage ich manchmal noch nach, so wie das denn war, wie lange das gedauert hat oder so. Aber oft stelle ich auch gar keine Fragen mehr, weil... Ja, oft macht es auch dann am Ende gar keinen großen Unterschied mehr. Also man kann, das ist, glaube ich, so ein allgemeines Ding. Du kannst dich richtig, richtig gut auf einen Gerichtsprozess vorbereiten, die besten AnwältInnen haben. Wenn du Pech hast mit der richtenden Person, dann bringt dir das alles gar nichts. Und genau auch andersrum. Du kannst dich irgendwie so irgendwie durchmogeln und versuchen, das Beste draus zu machen und trotzdem ein gutes Ergebnis kriegen, glaube ich. Weil es einfach sehr viel davon abhängt, wer da vorne sitzt und über dich entscheidet.
Ja. Ich glaube, so ein paar Richtwerte haben wir schon so ein bisschen, weil ja auch so ein bisschen unsere Taktik ist natürlich oder war, Gerichtssäle zu überfordern oder die Gerichtssäule, sage ich mal, Säule der Gesellschaft, da irgendwie ja schon eine Überforderung mit beizuführen, um dann einfach sozusagen auch, wir können unseren Protest machen, so gelassen zu werden, dass die Einstellungsfreudigkeit, sag ich mal, also dass die Gerichte sagen, okay, wir lassen das Ganze fallen, es ist zu gering, es war gar nicht große Strafe, was rechtlich ja auch viele immer wieder sagen, und es gibt ja auch Freisprüche, was ja sogar noch eine Stufe mehr ist, aber dass sozusagen die ja Gerichte sagen, okay, wir stellen das Ganze ein, diese Freudigkeit dafür oder die Offenheit dazu, die steigt ja, je länger ein Prozess und je umfangreicher er wird, weil die Gerichte halt leider überfordert sind in Deutschland und ja, und natürlich auch so dieses Komplizierte. Wir stehen da offen und ehrlich da, ne? Wir geben das zu und wir wollen halt wirklich das Ganze krass bewiesen haben, so. War das wirklich so eine riesen krasse Einschränkung bei den Menschen oder ist es was Leute hinnehmen müssen, wenn sie im Straßenverkehr sind zum Beispiel, weil da das Demonstrationsrecht...
Ja. Voll. Ich glaube, da können wir bei den Beweisanträgen nochmal reingehen. Ich habe einer meiner Lieblingsbeweisanträge in Berlin, aber erzähle ich später.
Geil.
Außer, genau, haben wir noch was zum Thema Zeugenbefragung? Sonst können wir eigentlich auch schon weitergehen.
Es gibt da noch so, man kann da noch so besondere Dinge machen, dass man irgendwie die Aussagen... so ins Protokoll nehmen möchte, also genau wortwörtlich, weil das nicht unbedingt oft so reinkommt. Also da ist ja eine Protokollantin irgendwie da, aber die packen nicht alles immer rein. So. Und die Protokolle können auch im Nachhinein geändert werden und so. Das ist alles irgendwie so, man denkt sich so, ja, da wird alles so mitgeschrieben, wie das bei uns schön in unseren Treffen ist, aber das ist leider nicht so. Und dann findet man manchmal in der Akte, denkt man sich, ah, okay, das war doch anders. Gerichte sind auch leider nicht immer gerecht oder fair. Ja, aber genau, und wenn dann die Zeugen fertig sind, dann werden sie meistens noch unvereidigt entlassen.
Genau, stimmt.
Standardsatz.
Unvereidigt entlassen und dann werden sie oft noch gefragt, ob sie Auslagen haben.
Stimmt.
Denn wenn, also bei PolizistInnen, wenn die im Dienst da sind, dann ist es meistens nicht, weil dann sind sie quasi in ihrer Arbeitszeit da. Aber wenn eben Menschen, die als Zeugen geladen waren, Fahrtkosten hatten oder Arbeitsstundenausfall, dann können die das quasi geltend machen. Und die Person, die am Ende die Gerichtskosten trägt, muss das dann, glaube ich, auch zahlen. So habe ich das in Erinnerung.
Ja.
Genau.
Ja.
Genau. Und dann sind die Zeugen alle durch. meiner Erfahrung nach wollen die richtenden Personen dann gerne schnell weitermachen. Und man muss oft reingrätschen und sagen, stopp, ich habe noch Beweisanträge. Genau, und dann kann man Beweisanträge einbringen.
Was ist denn ein Beweisantrag?
Ein Beweisantrag. Also ich bin ja hier nicht die super juristische Person. Ich habe auch nur meine Erfahrungen aus Gerichtsverfahren, die ich zugesehen habe. Ich schreibe meine Beweisanträge zum Beispiel nicht selber. Wir haben einen ganzen Pool an Beispielbeweisanträgen, die man sich quasi nehmen und auch anpassen kann. Da geht es einfach darum, grundsätzliche Dinge festzustellen, die dann ins Urteil mit einfließen können. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Verfahren in Berlin, auf das du vorhin das du angesprochen hast, hatte ich einen zur Klimakatastrophe. Da ging es darum, ein Video anzuschauen oder das Transkript davon zu lesen von Ramsdorf, einem Klimaforscher, zum Thema Kipppunkte und wo es einfach darum geht zu beweisen, dass die Klimakatastrophe eine Notlage ist. Und darauf kann man dann quasi argumentativ noch sagen, man muss dann im Beweisantrag sagen, warum ist das relevant? Naja, es ist relevant, weil angesichts dieser Katastrophe ist das Mittel einer Straßenblockade angemessen und es gibt eben diesen Paragraphen des Notstands, den man quasi, der das quasi rechtfertigen würde. Das ist zum Beispiel eine Form. Oder ich hatte auch einen Beweisantrag zur Protestforschung. Da sollte der Herr Theune geladen werden. Das ist ein Protestforscher. Da geht es wirklich dann darum, dass man beantragt, dass diese Person geladen wird als Sachverständige, um dann darüber zu berichten, dass eben ziviler Ungehorsam ein wirksames Mittel ist. Weil das wird oft auch dann in Urteilen so gesagt, naja, das ist vielleicht ein richtiges Anliegen, aber das Mittel ist nicht geeignet oder nicht wirksam. Und wenn aber die richtende Person diesen Sachverständigen lädt und das quasi dem zustimmt, dann darf es, also dann darf dem am Ende nicht widersprochen werden. Genau. Und mein Lieblingsbeweisantrag in Berlin ist der zur Staustatistik des ADAC von 2022, die quasi sagt, dass man, wenn man in Berlin ins Auto steigt und dort durch die Stadt fährt, man mit einem gewissen Staupensum einfach rechnen muss, statistisch. Mhm. Und die Menschen das auch wissen, dass sie damit rechnen müssen. Und dass quasi auch alle Blockaden, die vor allem nicht so lange gedauert haben, was ja oft auch der Fall ist, oder wo die Autos direkt wenden konnten und einfach nur ein paar Minuten Zeit verloren haben, auch komplett rechtfertigt. Und also oftmals ist es so, dass die Beweisanträge werden dann oft vorgelesen, also die kann man dann vorlesen und vorne abgeben. Und die Staatsanwaltschaft kann auch Stellung dazu nehmen. Und so, meistens sagen die dann, ja, der Antrag ist abzulehnen, weil dann darf die richtende Person, manchmal nehmen sie sich Zeit und sagen, okay, ich ziehe mich jetzt eine halbe Stunde zurück und gehe die nochmal durch und treffe eine Entscheidung. Manchmal gehen die so durch und sagen sofort, also der ist abgelehnt deswegen, der ist abgelehnt deswegen. Also meistens werden sie abgelehnt, meiner Erfahrung nach.
Ja.
Oftmals, was aber auch spannend ist, werden sie abgelehnt, weil sie als wahr unterstellt werden. Also gerade bei den Sachen mit der Klimakatastrophe sagen die richtenden Personen oft, also den Beweisantrag, den müssen wir quasi nicht durchgehen, wir müssen uns nicht dieses Video anschauen, wir müssen diesen Sachverständigen nicht laden, weil wir können uns darauf einigen, dass das wahr ist. Das ist auch schon ein Win, weil, wie gesagt, sie dürfen dann dem am Ende nicht in ihrem Urteil widersprechen. Also wenn sie sagen, es ist wahr, dass ziviler Ungehorsam wirksam ist, in Form dieser Straßenblockaden, dann dürfen sie nicht am Ende in ihrem Urteil sagen, ah ja, und das war auch kein geeignetes Mittel, weil es ist nicht wirksam.
Ja, total. Es ist ein bisschen teilweise kompliziert. Man kann sich das alles vorstellen. Man kann da jede Aussage sozusagen nehmen im Leben, keine Ahnung. Straßen sind gute Protestorte oder Straßen werden aus Asphalt gemacht. Also alle möglichen Aussagen kann man nehmen und kann dazu sagen, okay, und diese Aussage möchte ich einfach bestätigen und dafür möchte ich zum Beispiel irgendwas verlesen, wie die ADAC-Statistik oder jemand einladen. Oder ich möchte sagen, wir müssen eine Straße besuchen und müssen dorthin schauen, müssen vor Ort uns das anschauen. Oder. Also dafür ist das gut. Es wird in anderen Gerichtsverfahren seltener verwendet, weil wir auch das politisch halt mit nutzen und damit quasi auch schon der Beweisantrag an sich oft halt auch das quasi in die Akte mit reinlegt, dass wir quasi da diese politische Aussage mit reingemacht haben und auch in den Gerichtssaal mitbringt, weil das wird dann halt verlesen und dann ist halt auch diese Message immer wieder, wir müssen Proteste machen, weil wir so eine David-gegen-Goliath-Situation haben oder weil wir halt einfach, weil Proteste zu Erfolg geführt haben. Also diese Dinge werden dann halt auch, hören die richtenden Personen auch immer wieder und trägt sich dann gebetsmühlenartig auch bei ihnen mit ein, glaube ich schon. Also da haben wir ja auch schon Änderungen mitgesehen.
Ja, total. Aber man kann natürlich auch ein Verfahren schlank halten sozusagen und keine Beweisanträge stellen. Also das ist kein Muss. Das ist quasi, ich habe es auch andersrum schon erlebt, dass Menschen so 20 Beweisanträge dabei hatten und dann das Gerichtsverfahren irgendwie über mehrere Tage aufgeteilt werden musste. Und manchmal muss man auch dafür kämpfen, sie überhaupt zu stellen. Also wir hatten ja die Fälle mit so Schnellverfahren und da haben die richtenden Personen mehr Möglichkeiten, das quasi abzuwenden und einfach dafür zu sorgen, dass man diese Beweisanträge gar nicht erst stellen kann, was auch sehr schwierig ist und sich dann auch sehr blöd anfühlt, wenn du dich da irgendwie drauf vorbereitet hast und dann wird das so einfach abgebügelt.
Ja, total, diese Schnellverfahren, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber diskutiert. Das ist ja eh absurd, weil bei so einer Straßenblockade ist das gar nicht so klar, weil die Situation gar nicht so klar ist. Konnten die Leute drumherum fahren? War die Stauzeit angemessen? War das jetzt irgendwie verwerflich, unser Grund, weswegen wir drauf sind? Und so weiter. Deswegen sind ja auch viele Leute, die dann gar nicht hingehen, wenn sie eine Aufforderung bekommen haben, eine Ladung zu einem Schnellverfahren. Weil das gar nicht so das hergibt, sondern es braucht dann diesen Strafbefehl zumindest oder im besten Fall eine Anklageschrift. Was in Berlin ja auch oft gemacht, genau. Ja, weil eine Anklageschrift sagt, das ist nicht so klar, wir müssen uns das anschauen. Während so ein Strafbefehl ja sagt, okay, wenn du innerhalb von 2 Wochen nicht einen Einspruch eingelegt hast, dann bist du damit verurteilt.
Was auch eigentlich total absurd ist. Ja. Also das ist ja auch so mit das Stressigste, weswegen wir diese Proteste gemacht haben oder auch wenn man solche Protestformen macht, dann plötzlich ganz aufmerksam immer seinen Briefkasten checken muss. Und das ist ja auch so ein Druck, der immer da ist, so, okay, habe ich es rechtzeitig mitbekommen, damit ich Widerspruch einlegen kann.
Voll.
Das ist, finde ich, ein sehr gefährliches, also wir sind wenigstens irgendwie vorbereitet darauf und wissen dann, was wir tun müssen, aber wenn ich mir denke, wenn dir das einfach so im Leben passiert, dann bist du einfach mal ruckzuck plötzlich vorbestraft, ohne dass du, oder ja, hast du irgendwie eine erste Verurteilung, ohne dass du jemals in einem Gerichtssaal saßt.
Total, total. Wir sind jetzt fast durch beim Gerichtsprozess, ne? Was kommt denn jetzt?
Ja, nach den Beweisanträgen wird die Beweisaufnahme meistens geschlossen. Also das wird dann auch offiziell nochmal gesagt, jetzt ist die Beweisaufnahme geschlossen. Und dann hält die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer. Da führt der Staatsanwalt, die Staatsanwältin meistens aus, was noch fast nochmal zusammen, was jetzt in der Beweisaufnahme festgestellt wurde, zieht dann die eigenen juristischen Schlüsse daraus. Meistens, ja, die Anklageschrift, das hat sich alles bestätigt. Wir haben hier, können hier verurteilen nach Paragraph so und so und Paragraph so und so. Und dann am Ende sagt die Staatsanwaltschaft, was sie sich als Strafmaß wünscht. Also eine bestimmte Tagessatzhöhe, Anzahl an Tagessätzen für Geldstrafen oder auch Freiheitsstrafen. Die können dann quasi etwas fordern, was sie sich wünschen, wie die richtende Person urteilen sollte, ihrer Meinung nach.
Ja.
Und darauf antwortend gibt es dann quasi das Plädoyer der Verteidigung. Beziehungsweise, also wenn man eine Verteidigung hat, einen Anwalt, Laienverteidigung, dann kommt da quasi das von der Person, wo auch nochmal juristisch dargestellt wird, warum unserer Ansicht nach da ein Freispruch sein sollte. Wir plädieren eigentlich immer auf Freispruch. Und dann kommen die letzten Worte. Das ist quasi der Moment, wo man als angeklagte Person nochmal Redezeit hat. Da darf die richtende Person einen auch nicht unterbrechen. Da kann man quasi auch nochmal alles sagen, was man sagen möchte. Wenn ich jetzt mich selber verteidige, dann fällt das so ein bisschen zusammen. Ich versuche das trotzdem irgendwie getrennt zu halten. Also wenn quasi die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer hatte und ich dann dran bin, dann sage ich, okay, ich würde erst ein Plädoyer machen, sage dann meine juristischen Gründe, weswegen ich für einen Freispruch bin und dann danach nochmal vielleicht emotionalere persönliche Worte als angeklagte Person. Und dann hat quasi die richtende Person nochmal beide Seiten gehört. Und dann gibt es meistens eine Pause, weil danach kommt quasi das Urteil.
Was oft aber die Pause auch sehr kurz ist, weil sie das Urteil irgendwie ja schon eh wissen meistens.
Ja, das ist ziemlich bitter, finde ich. Also da reißt man sich irgendwie echt gefühlt ein Bein aus, bereitet sich vor. Und ich hatte das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass eben vorne die richtende Person sitzt und während der letzten Worte da schon so ein bisschen sich irgendwie noch ein paar letzte Notizen macht. Und dann ist man fertig mit dem letzten Wort. Und es ist einfach nur so 1 oder 2 Minuten Schweigen im Raum. Also keine offizielle Unterbrechung. Die setzt ihre Unterschrift drunter und dann steht sie auf und alle müssen quasi aufstehen zur Urteilsverkündung. Und man denkt sich, also sie kann dieses Urteil nicht in dieser Zeit geschrieben haben. Das muss schon vorgefertigt vor ihr liegen. Und das ist, also ja, untergräbt natürlich auch das Vertrauen. Ich habe es zum Glück auch schon anders erlebt, dass dann wirklich unterbrochen wurde für eine halbe Stunde, für eine Stunde oder sogar für einen zweiten Termin. Also, dass die richtende Person gesagt hat, okay, ich brauche da jetzt ein paar Tage.
Ja.
Da hat man dann zumindest ein bisschen das Gefühl, dass da abgewogen wird und sich nochmal alles genau angeschaut wird. Aber der häufigere Fall ist tatsächlich so, vielleicht noch 5 Minuten Unterbrechung.
Ja.
Und dann, zack, geht's in die Urteilsverkündung.
Ja, es sind schon sehr, sehr störrische Gerichte auch, mit denen wir viel zu tun haben. Und nach dieser Urteilsverkündung ist man dann oft erstmal ein bisschen geknickt. Ne? Ich kenne auch schon Leute, die sich das gar nicht mehr die Begründung dann anhören. Die hören sich das Urteil vielleicht auch an, gehen dann aber bei der Begründung raus, um damit quasi auch ein Statement zu setzen, dass man sich das nicht auch noch reindrücken lässt, weil das ist halt auch oft dann einfach nur, man muss sich schon von der Staatsanwaltschaft anhören, wie kriminell, wie schlimm, wie sozial verwerflich man doch anscheinend sein soll und das dann auch nochmal vom Gericht sich anhören und dann denkst du dir auch noch so, ja, okay, Leute, ist gut, wir wissen genau, warum wir das machen und ihr werdet da auch noch zu kommen, zu diesem Urteil irgendwann. Spätestens wenn Waldbrände und andere Klimakatastrophen irgendwie uns gar nicht mehr die Möglichkeiten lassen für Gerichtsprozesse.
Ja, und ich finde, gerade diese Urteilsbegründungen können halt super unterschiedlich ausfallen und so die zwei Klasse, also so ein Klassiker ist, dass auch die richtende Person dann so ein bisschen so einen mütterlichen oder väterlichen Moment irgendwie hat und einen auch nochmal so belehren möchte, so gerade wenn man eine junge Person ist als angeklagte Person oder in einem Jugendgericht, so Kind, du verbaust dir deine Zukunft. Ja. Und also das habe ich schon auch oft erlebt und das ist auch unangenehm, weil ich habe mir schon Gedanken gemacht, warum ich diesen Protest mache und warum ich ihn für sinnvoll halte. Und ich glaube, so die unangenehmste Situation, die ich mal hatte, war auch bei einem Richter, der halt seine Urteilsbegründung dafür genutzt hat, seine eigene, wirklich sehr populistische Meinung über die Klimakatastrophe nochmal einzubringen. Also da kamen wirklich so Sachen wie, ja, und wenn wir jetzt hier unsere Wirtschaft runterfahren, dann fährt die ja in China hoch und China ist ja noch viel umweltschädlicher und deswegen ist das alles sowieso Quatsch. Und dann auch so noch zur angeklagten Person gemeint hat, ja, und sie haben hier ja auch einen Laptop und das ist doch bestimmt auch nicht nachhaltig, das ist ja auch Doppelmoral und so. Und all diese Dinge einfach noch in diese Urteilsbegründung mit eingebaut hat, wo es auch eigentlich nicht hingehört. So. Der soll juristisch meinetwegen argumentieren, weswegen er der Meinung ist, dass das jetzt sich so gehört, aber da irgendwie auch einfach Fehlinformationen über die Klimakatastrophe, wirklich auch falsche Fakten nochmal in diese Urteilsbegründung reinzupacken, ist einfach, ja, das ist einfach frustrierend.
Und was dann auch noch mit reinkommt, die schlauen Tipps, ja, machen Sie doch eine Petition oder gründen Sie doch eine Partei, machen Sie doch andere demokratische, in Anführungsstrichen, Wege.
Ja.
Aber was oft schön ist, dass wir in den meisten Fällen Support haben, wenn wir das wollen und dann mit den Leuten irgendwie noch was essen gehen oder so oder dann draußen vom Gerichtssaal vielleicht noch ein Statement machen und da gut aufgefangen werden. Habe ich oft so gehabt. Wie war das bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in Berlin ist es die Gerichtsfalafel meistens danach. In Regensburg hat sich das Gerichtseis etabliert. Ja, dass man einfach irgendwie danach noch mit den Leuten, die irgendwie als Zuschauende mit da waren, noch ein bisschen Zeit verbringt und ja, aufgefangen wird. Das habe ich auch eigentlich fast immer so erlebt. Gerade, also in Berlin gibt es ein gutes Gerichtssupport-Team, die auch wirklich schauen, dass immer jemand da ist. Und das ist in den meisten Städten eigentlich so, dass irgendwie Menschen da sind, die einen dann unterstützen. Und das ist auch total wichtig. Also so ein Gerichtsverfahren kann einfach sehr auslaugend sein, gerade wenn eben am Ende die Urteilsbegründung kommt. Die ist nicht immer so schlimm und frustrierend, aber halt, es tut trotzdem am Ende weh, wenn man so. Ich habe schon wirklich oft Momente gehabt, wo ich dachte, ach jetzt, auch wenn die richtende Person irgendwie sehr offen wirkte, wo ich dachte, okay, hey, ich glaube, so sie hat's gecheckt, vielleicht kommt da ja doch heute mal ein Freispruch raus. Und wenn es dann wieder nicht klappt, dann ist es einfach auch manchmal schwer und dann ist es wichtig, Leute zu haben, die einen auffangen.
Ja, das hast du schön formuliert. Wie geht's denn da dann noch weiter? Also ich weiß auf jeden Fall, du hast eine Woche, um Rechtsmittel einzulegen, ja, also entweder eine Revision oder Berufung oder man lässt es offen im besten Fall und dann kommt nach ein paar Wochen noch ein schöner Brief.
Ja, genau, also das ist ja jetzt erstmal Amtsgerichtsebene, das erste Gerichtsverfahren. Und oft legt die Staatsanwaltschaft auch Berufung ein, weil ihnen das Strafmaß zu gering ist. Also das erlebe ich oft, dass wir quasi Berufung einlegen und sagen, da muss ein Freispruch her. Und die Staatsanwaltschaft Berufung einlegt und sagt, oh, das ist ja viel zu gering bestraft.
Ja.
Witzige Anekdote vielleicht. Also in Regensburg hat der Staatsanwalt dann ich habe das dann gelesen, ihre Begründung für die Berufung. Und da stand drin, dass das Strafmaß der Persönlichkeit der Angeklagten nicht gerecht wird.
Ritterschlag, oder?
Der hat eine Freiheitsstrafe für mich gefordert und war dann ganz unglücklich, dass es nur eine Geldstrafe wurde. Ja, genau. Und dann, wenn quasi klar ist, okay, das Urteil, da gibt es eine Berufung, kommt irgendwann die das Urteil kriegt man irgendwann noch zugeschickt. Das gibt's noch oft. Und dann halt die Ladung meistens fürs Landgericht, für die zweite Runde.
Ja, ganz genau. Das Urteil steht dann nochmal, also auf 3, 4, 5, 6 Seiten steht das dann ganz nochmal detailliert, auch teilweise andere Sachen als irgendwie in dem Prozess gesagt worden. Ja. Das schreiben dann auch teilweise die richtenden Personen gar nicht selber, sondern irgendwelche Referendare und so. Also es ist, man merkt, dass der Gerichtsapparat in Deutschland von hinten nach vorne überfordert ist, weil halt viele Leute sich auch verklagen und so selbst die ganze Zeit. Und ich weiß auch nicht, in Bayern war ja auch viel so, ne, das Ganze mit Cannabis, da wurde ja auch unheimlich viele Verfahren wurden deswegen geführt. Und da ist ja jetzt auch was frei geworden an Kapazitäten vielleicht.
Ja, es ist manchmal, ich habe jetzt auch oft Einstellungen angeregt, auch in Berlin oder Zusammenlegungen und gesagt, hey, wir können das doch vielleicht auch entspannter machen, dann muss ich nicht ständig nach Berlin fahren, ihr habt mehr Zeit. Und da hatte ich aber auch das Gefühl, also das wurde auch richtig oft abgelehnt, wo ich mir auch denke, so, boah, wenn ihr doch überfordert seid, dann, ihr müsstet nicht überfordert sein, ihr müsst auch diese ganzen Verfahren für uns nicht führen. Ja. Aber solange die der Meinung sind, dass wir dafür bestraft gehören, dann werden wir uns natürlich auch dagegen verteidigen.
Natürlich, wir sind da auch vielleicht ein bisschen störrisch und ganz anderes Positivbeispiel gab es ja in Hannover, wo einfach die Staatsanwaltschaft, nachdem sie gehört hat, wir kleben nicht mehr, komplett eingestellt haben. Alles.
Ja. Voll. Es gibt ja auch die Positivbeispiele der Freisprüche. Also wir hatten jetzt ja zuletzt das in Rostock wieder den Freispruch. Kurz vor meinem letzten Gerichtsverfahren in Regensburg gab es den Freispruch aus Mainz, der auch richtig schön begründet war. Also die gibt es schon auch. Also das finde ich ist auch mal wichtig zu wissen. Und zwar nicht nur, dass es nicht nur eingestellt wird von wegen, das ist nicht so relevant, sondern wirklich auch die richtende Person sagt, nein, das war in Ordnung, weil das und das. Und wirklich auch freispricht.
Total. Mal gucken, wie es jetzt auf den höheren Ebenen wird, wie auch die obersten Gerichte in Karlsruhe dann quasi entscheiden. Haben wir ja auch eine Verfassungsklage gemacht. Vielleicht abschließend in der Richtung noch so, wie gehst du mit dem Ganzen emotional um und wer hält dich da irgendwie vielleicht im privaten Umfeld auch und wie, was machst du da, um dabei nicht komplett verrückt zu werden?
Ich glaube, ich habe so eine Grundstrategie, mit vielen Dingen umzugehen, ist so irgendwo den Spaß daran trotzdem noch zu finden oder ja, dass es mir auch irgendwas gibt und ich habe so ein bisschen meine Nerdiness, freut sich über dieses mich einarbeiten in diese juristischen Sachen. Ich versuche das so ein bisschen darüber zu machen, dass ich denke, boah, es ist irgendwie spannend, das zu lernen. Ich würde mich nie damit beschäftigen, ich hätte nicht Jura studiert oder so und versuche zum einen darüber irgendwie da einen positiven Bezug zu haben, dass es irgendwie spannend auch sein kann und auf der anderen Seite natürlich einfach so die Unterstützung aus der Bewegung zu haben, auch hier lokal von meiner Widerstandsgruppe, zu wissen, hey, wenn ich da sage, hey, da ist ein Gerichtsverfahren, ich wünsche mir da Support, dass da auch Menschen kommen und mit da sind. Das gibt mir total viel. Der RATZ natürlich, also dieser Verein, Rückendeckung für eine aktive Zivilgesellschaft, die unfassbar viel unterstützen, wenn man es braucht und darum bittet. Und einfach so auch das Feedback zu kriegen von Menschen, die nicht Teil der Bewegung sind. Also gerade jetzt nach dem Urteil in Regensburg, was halt so lokal irgendwie die Menschen mitbekommen haben und auch bei mir daheim, also ich bin aufgewachsen eine Stunde weg von hier, wo wirklich dann auch Menschen, die lange nicht mehr Teil von meinem Leben waren, irgendwie von früher, auch zu meinen Eltern irgendwie sagen, hey, das geht ja irgendwie gar nicht, wieso wird denn die Ronja da verurteilt? So, das ist doch überhaupt nicht so schlimm, was ist denn da los? Das, finde ich, gibt einem auch nochmal so viel, wenn es Menschen mitkriegen und ja, da irgendwie Unterstützung geben, die nicht Teil, also gar nicht so sehr in dem Kosmos drin sind.
Wie schön. Schön, dass du da so ein gutes Umfeld hast und deine Strategien auch gefunden hast, damit umzugehen. Dann kann ich jetzt nur noch Danke sagen für dieses spannende Interview über was im Gerichtssaal passiert und wie wir damit umgehen. Und hören wir jetzt noch das Interview von Anton im Anschluss?
Wir hören noch ein Interview. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, mit wem ich reden werde. Es wird entweder um das krasse Urteil aus Berlin gehen, wo Anton zu einer hohen Haftstrafe verurteilt wurde, oder um den Freispruch in Rostock. Wir werden sehen, mit wem ich jetzt heute oder morgen noch rede.
Großartig. Heute gibt's ein Bingo. Ihr erfahrt's gleich. Und bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao. Hallo Antonia. Schön, dass du Zeit hast für ein kleines Interview für den Podcast. Wir starten bei der letzten Generation ja meistens mit einem Check-in, wenn wir uns treffen. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir beide uns auch einmal kurz einchecken. Sag gerne nochmal deinen Namen, welche Pronomen du verwendest, wie geht's dir gerade? Und als Check-in-Frage würde ich vorschlagen heute, da wir beide ja unterwegs sind, wo bist du gerade?
Ich fange mal an mit, wo ich bin, obwohl ich fange mit meinem Namen an. Also ich bin Antonia und ich nutze sie, ihr Pronomen. Und ich bin jetzt gerade nämlich in Braunschweig für den Tag, also einen Tagesausflug nach Braunschweig zur ungehorsamen Versammlung. Da, die war jetzt vor 1-2 Stunden durch und jetzt sitze ich vor der Küfer und freue mich aufs Essen gleich, weil ich nämlich ziemlich hungrig und ein bisschen geschafft bin nach der ungehorsamen Versammlung. Und wie geht's dir?
Ja, ich bin Ronja, sie Pronomen, und ich bin noch ein bisschen krank, ihr hört's wahrscheinlich, aber es geht mir schon besser als gestern. Und ja, ich bin auch unterwegs, ihr hört vielleicht im Hintergrund Punkmusik laufen. Ich hoffe, das irritiert euch nicht zu sehr, denn ich bin gerade in einem Jugendzentrum, das hat hier Hoffest und da spiele ich nämlich in einer Stunde einen Auftritt. Und es gibt hier leider keinen so ganz ruhigen Ort, deswegen gibt's heute ein bisschen Hintergrundmusik im Podcast. Antonia, sag gerne vielleicht noch ein bisschen was zu dir. Seit wann bist du denn bei der letzten Generation und was ist zurzeit so deine Rolle?
Ich bin jetzt ziemlich genau seit 2 Jahren bei der letzten Generation und mache jetzt gerade auch wieder das, was ich ganz am Anfang gemacht habe. Und zwar bin ich vor allem in der Widerstandsgruppe bei mir in der Stadt aktiv, was jetzt gerade Witzenhausen ist. Mache da mit Menschen Proteste, gehe mit Menschen flyern, treffe mich mit Menschen, um Dinge zu besprechen und zu planen und zu überlegen, wie wir möglichst viele Menschen Witzenhausen erreichen können.
Schön. Und ich habe dich aber ja gefragt, ob du Zeit fürs Interview hast, weil du mit einer von den Angeklagten bist, die letztens freigesprochen wurde in Rostock. Wir haben ja diese Folge so ein bisschen unter das Thema von Gerichtsverfahren gestellt, weil wir traurigerweise ja auch ein sehr, sehr krasses Urteil aus Berlin jetzt hatten, wo bis fast 2 Monate Haft für ja, eine Anzahl von Straßenblockaden geurteilt wurde. Aber bei euch gab es einen Freispruch. Magst du mal ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Das war nämlich ja für mich auch richtig überraschend, weil dieser Prozess da schon 5 Stunden lang ging und das ja einfach wie ein anstrengender Prozess war, wo viele auch kleine Sachen diskutiert wurden und ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, am Anfang jetzt freigesprochen zu werden. Und dann ja war irgendwie eine kurze Pause, während die Richterin entschieden hat, wie sie urteilen möchte und wir danach wieder reingerufen wurden. Und dann war ich noch gar nicht so richtig im Raum angekommen und war so im Kopf nicht mehr ganz da und haben mir dann gesagt, ah, Antonia, du musst dich jetzt konzentrieren und zuhören, wie viele Tagessätze sie gesagt hat. Und dann war so, habe ich so ein Echo in meinem Ohr, halte danach Freispruch. Und ich habe erstmal einen Moment gebraucht, das jetzt zu verstehen und musste mich ein bisschen zusammenreißen, nicht über beide Ohren zu strahlen, weil es mir so auch fast schon unseriös vorkam im Gericht, wobei das ja eigentlich nicht so, also wäre schon voll okay. Genau, und dann habe ich mich aber vor allem auch gefreut über ihre Urteilsbegründung, weil sie vor allem darauf eingegangen ist, dass es halt nicht verwerflich war, weil es eben nicht länger war, als Menschen sonst auch im Stau stehen auf dem Weg zur Arbeit, weil es Umfahrungsmöglichkeiten gegeben hätte und auch aus den Punkten, dass es eine Rettungsgasse gab, dass es insgesamt super friedlich war und irgendwie auch ein höflicher Umgang zwischen der Polizei und den Demonstrierenden, Protestierenden. Und vor allem der Punkt, dass die Grenze des Sozialerträglichen nicht überschritten worden wäre. Also es wäre vielleicht ein bisschen lästig, aber definitiv nicht in dem Bereich, der schon strafbar ist. Und ist dann auch noch eingegangen auf das Versammlungsrecht und dass es keinen Hinweis darauf gäbe, dass wir da irgendwie das Versammlungsgesetz gebrochen hätten. Also rundum eine richtig schöne Urteilsbegründung.
Ja, ich merke gerade, wie ich selber anfange zu grinsen, weil es so schön ist zu hören, dass einfach eine Richterin das auch einfach mal so mitgesehen hat und auch eben so geurteilt hat, wie wir ja auch oft oder unsere AnwältInnen ja auch oft argumentieren. Ich habe ja jetzt auch schon wirklich in vielen Gerichtsverfahren mitgesessen oder war selber Angeklagte. Und das ist ja so oft genau das, worauf wir eingehen, dass wir sagen, ja, die Nötigung ist hier nicht gegeben, weil es ist nicht verwerflich, was wir tun. Und es gibt das Versammlungsrecht. Und es ist einfach sehr schön, immer wieder auch zu hören, dass, ja, dass darauf auch eingegangen wird. Du hast jetzt selber schon erwähnt, dass du damit nicht so richtig gerechnet hast. Wie war denn so die Stimmung im Gerichtssaal? Oder hast du in irgendeiner Form da das schon geahnt? Oder war es wirklich komplett überraschend?
Also ganz vor dem Prozess, da habe ich so halb gehofft, weil in Rostock schon mal ein Protestmarsch freigesprochen wurde, jetzt vor ein paar Monaten. Wollte mich aber auch nicht zu sehr irgendwie darauf verlassen, weil ich genau dann nicht so enttäuscht sein wollte am Ende. Und es waren aber vorher eben eine total positive Stimmung. Wir hatten eine Mahnwache dann vor dem Prozess und ganz viele Menschen sind mitgekommen aus Rostock und saßen dann im ZuschauerInnenraum und haben unterstützt. Dann aber während des Prozesses war es schon auch, es ging einfach super lang, es war total stickig in diesem Raum und die Richterin wirkte einfach so unberührt bei allem, was wir da erzählt und diskutiert haben und argumentiert haben. Und dann hat der Staatsanwalt auch noch eine sehr hohe Tagessätze, also Geldstrafen, gefordert. Und das war so der Punkt, wo ich dann eigentlich nicht mehr damit gerechnet habe, dass das noch ein Freispruch wird. Eigentlich, sobald ich diese Richterin erlebt habe, dachte ich, ach, es geht so ein bisschen vorbei an ihr, aber ja, umso schöner war das dann am Ende.
Wenn du sagst, der Staatsanwalt hat eine hohe Geldstrafe gefordert, das klingt für mich so, als könnte es auch sein, dass er das Urteil nicht akzeptiert.
Ja, das befürchte ich gerade auch noch ein bisschen. Also bis kommenden Dienstag kann der Staatsanwalt ja noch Berufung einlegen, sodass es dann zum Landgericht weiterginge. Ich befürchte ein bisschen, dass er das machen möchte und nicht zufrieden ist mit dem Urteil jetzt, also mit dem Freispruch. Aber mal abwarten.
Und selbst wenn, ist es auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Jeder Freispruch ist ein Gewinn, auch wenn er noch nicht rechtskräftig ist. Allein um zu zeigen, dass die Möglichkeit besteht, frei zu sprechen. Allein, dass irgendwie ja, RichterInnen vorausgehen und zeigen, so ist es eigentlich angemessen, mit uns umzugehen. Weil es ist nicht verwerflich, es ist komplett angemessen, was wir machen. Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich möchte dich nicht länger aufhalten von deinem Abendessen. Es war ja ein anstrengender Tag. Vielleicht magst du zum Abschluss noch sagen, so was macht ihr denn jetzt noch nach dem, ja, nach diesem Protesttag zum Entspannen und Energietanken?
Also wir saßen gerade eben schon nach dem Protest eine Stunde im Park auf der Wiese. Und das finde ich irgendwie immer total schön als Ausgleich, wenn man so viele Stunden auf einer Straße saß, dann einfach mal auf einer Wiese zu sein unter Bäumen. Und irgendwie total schön auch, um runterzukommen. Und jetzt essen wir gleich noch. Ich glaube, die anderen fangen auch gerade schon an mit Essen. Danach fahren wir auch schon wieder zurück nach Hause mit unserer, also wir sind zu viert aus Witzenhausen hergefahren und fahren dann wieder gemeinsam zurück. Und es ist ja auch immer ganz nett, so eine gemeinsame Zugfahrt.
Hi, mein Name ist Imke. Ich bin Teil der Kerngruppe der letzten Generation. Und wir beantworten manchmal Fragen hier im Podcast, die von euch aus der Community gestellt werden. Ich bin heute leider ein wenig erkältet, aber ich möchte trotzdem gerne die Frage beantworten. Die Frage diese Woche lautet, wie kam es zur Entscheidung, wo die nächste Protestphase ist? Die Idee, nicht in Berlin dieses Jahr den zentralen Protest zu machen, kam vom Strategieintensivteam. Das haben wir Ende letzten Jahres einberufen, gegründet, damit es eine Gruppe gibt, die längerfristig sich mit strategischen Fragen auseinandersetzt, Perspektiven einholt, auswertet, wie die Strategie aufgeht und Empfehlungen ausspricht. Dieses Team kam mit der Idee auf, dass wir nicht nach Berlin gehen sollten, sondern in eine kleinere Stadt. Denn haben wir uns überlegt, ja, was wären gute Kriterien für diese Stadt? Und ein Kriterium war, dass wir eine möglichst zentral gelegene, also eine gut angebundene Stadt haben wollen, damit wir als Bewegung dort auch gut zusammenkommen können. Das zweite Kriterium war, dass wir nicht in irgendeine Stadt gehen können, sondern in eine Stadt gehen wollen, die ein Ort des Unrechts darstellt. Und dann haben wir mit verschiedenen Menschen aus der Bewegung, mit verschiedenen lokalen Gruppen telefoniert und ganz viel Informationen eingeholt, recherchiert, was es da für passende Orte gibt. Und dann hatten wir so ein paar Optionen und haben dazu so Feedbackrunden gemacht innerhalb der lokalen Gruppen. Und was noch ein Kriterium war, war, dass die lokale Gruppe vor Ort sich das vorstellen kann, also dass sie auch Lust darauf hätte, dass wir als Bewegung bei ihnen zusammenkommen. Und in Kassel hat das alles gut gepasst. In Kassel hatte die lokale Gruppe Lust drauf. Kassel ist gut angebunden. Und das ist das Wichtigste, Kassel hat den irrsinnigsten Regionalflughafen Deutschlands. Dort werden seit Jahren mit Millionen von Steuergeldern wird dieser Flughafen künstlich am Leben gehalten. Der schreibt seit Jahren rote Zahlen. Das heißt, rein wirtschaftlich rechnet er sich nicht. Und zu Zeiten der eskalierenden Klimakatastrophe ist es auch einfach ein absolutes Unrecht, dass überall Regionalflughäfen noch künstlich am Leben gehalten werden, obwohl wir längst wissen, dass Fliegen schädlich ist und dass wir die Flugbranche fair herunterfahren müssen. So haben wir uns für Kassel entschieden. Also ab dem 25. September fahren wir alle nach Kassel, kommen wir in Kassel zusammen und protestieren gegen diesen Flughafen, dagegen, dass da weiter Steuergelder in den Flughafen Kassel-Calden verschwendet werden, dort verbrannt werden. Ich freue mich, euch alle dort zu sehen.
Ja, dem kann ich gar nicht mehr viel hinzusetzen. Kommt mit nach Kassel. Ihr findet alle Infos auf unserer Website, wie ihr euch anmelden könnt, wie das mit Unterkünften ist, wann die ersten ungehorsamen Versammlungen sind. Da sind nämlich schon 3 fest angesetzt. Und was es da noch zu beachten gibt oder offene Fragen, die ihr habt, werden da beantwortet. Insofern habt eine schöne Zeit und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. Dann auch wieder mit Lina. Ciao.